in solchen Zeiten wie jetzt, auch wenn man die ganzen Kurse sieht von jetzt diesen Kryptofirmen oder von Rheinmetall oder von Nvidia, sich schon immer im Gedächtnis zu behalten, dass mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Börse nicht anders funktioniert und die Wirtschaft nicht anders funktioniert als in den letzten 300 Jahren. Und da war es halt immer so, dass es Hype-Phasen gab, sich Firmen gut entwickelt haben, manche Firmen auch auf dem Niveau geblieben sind, aber natürlich auch Phasen kommen, wo es mal nicht so gut läuft und man auch nicht auf jeden Hype aufspringen muss und man auch nicht bei jedem Kursrückgang denken muss, dass jetzt die Welt untergeht.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Und ich bin Christoph Bursek. Ich spreche gleich mit dem Noah Leidinger, der ist vielen von euch ein Begriff. Der hat seit Jahren den unfassbar erfolgreichen Podcast Ohne Aktien wird schwer. Und daran gibt er mindestens gefühlt fünfmal die Woche eine aktuelle Einordnung zu Börsen- und Finanzthemen. Und in seiner täglichen Vorbereitungszeit sitzt Noah oft hier im OMR-Office auf dem Büroflur und ist ein bisschen in sich zusammengefallen, rauft sich die Haare und guckt auch so ein bisschen traurig. Also, und wenn ich ihn dann frage, warum er so emotional aufgewühlt ist, dann sagt er, weil es so viele Themen gibt, die sind einfach zu heiß und zu wild für seinen Podcast, aber die sollten unbedingt mal erzählt werden. Und als Menschenfreunde und Förderer junger Talente geben wir hier im Podcast nur mal heute die Bühne und wollen die absolut besten aktuellen Geschäftsmodelle wissen. Wir wollen seine waghalsigsten Prognosen wissen und vielleicht auch, welche Grundregeln man für erfolgreiches Investieren 2025 unbedingt beachten sollte. Ich denke, damit ist die Bühne bereitet. Herzlich willkommen, Noah. Schön, dass du da bist. Noah Leidinger.
Vielen Dank für die Einladung mal wieder.
Ja, toll, dass du da bist. Du hast schon ein bisschen gekichert bei der Einleitung. War das an der Realität vorbei oder ist das schon so, dass da auch immer wieder Themen sind, wo du sagst, eigentlich würde ich gern, aber irgendwie müssen die doch rausfliegen?
Oh, hin und wieder passieren also Themen bei nicht börsennotierten Firmen, die dann für uns nicht so 100% relevant sind. Aber ja, Eigentlich dieses Jahr ist schon das meiste hat irgendwie doch Börsenrelevanz, weil auch die Firmen, die jetzt nicht an der Börse sind, so ein OpenAI oder so nah an Microsoft und Co. dran sind, dass wir es dann trotzdem meistens reinnehmen. Also aktuell nicht so viele, die wir nie erzählt haben, aber natürlich gibt es immer welche, wo man mal tiefer einsteigen kann, wenn man ein bisschen Zeit hat, mit dir zu sprechen vor allem.
Ich habe schon gesagt, viele werden dich wahrscheinlich kennen von meinen Hörerinnen und Hörern. Ich gehe immer gern darauf ein, dass wir einen relativ starken Altersunterschied haben. Du bist sozusagen, ja, ich eben am oberen Ende meiner Karriere, du bist noch ganz am Anfang. Aber ich glaube, was uns so ein bisschen vereint ist, wir haben beide keine abgeschlossene Ausbildung.
Ja, ja.
Ah, okay, das ist gut. War nicht abgesprochen, ich weiß gar nicht, wie ich das fragen durfte.
Also Abitur, ne? Abitur ist ja schon, also
ja, Abitur fast. ist meine höchste Ausbildung tatsächlich. Und jetzt habe ich aber gerade gelesen bei dir im Podcast oder gehört bei dir im Podcast, dass der CEO bei Target, ja, der ist als Praktikant eingestiegen und ist inzwischen jetzt CEO geworden gerade diese Woche. Und das hat mich so ein bisschen, also das gibt mir so ein bisschen Ruhe und vielleicht dir auch. Und vielleicht kannst du uns da mal erzählen, was ist da passiert und wie hat die Börse darauf reagiert?
Also fairerweise hat er schon zwei Uni-Abschlüsse und sogar ein MBA, also er ist ein bisschen weiter. Also vielleicht brauchen wir das für die Karriere auch. Aber er hat tatsächlich als Praktikantin angefangen. Ich habe 2003 und sich jetzt hochgearbeitet. Und Target ist eine riesige Firma. Die waren mal 140 Milliarden wert an der Börse, sind aber mittlerweile nur noch 40 Milliarden wert oder 45, weil es bei denen ziemlich schlecht läuft. Sie haben irgendwie ihre Zielgruppe verärgert, werden von Walmart, Aldi und Co. immer weiter abgehängt, haben nicht so die richtigen Produkte auf Lager, haben operativ einfach viele Dinge falsch gemacht, hatten da mal ein großes Problem mit sehr viel Diebstahl, also Schwund, dass einfach Leute Produkte geklaut haben und sie es gar nicht in den Griff bekommen haben. Und dann hat die Börse eigentlich schon länger gehofft, dass der CEO, der jetzt 11 Jahre da war, endlich mal geht und frischer Wind reinkommt. Dann kam die Meldung, aber dann war der frische Wind halt der Typ, der seit Jahren mit dem CEO zusammen die Strategie macht. Und deshalb hat die Aktie dann 10% verloren, obwohl eigentlich ja ein neuer Manager mal ein gutes Zeichen gewesen wäre. Aber es gibt eine Sache, die fand ich ganz spannend bei Target, worauf sie jetzt fokussieren, und zwar auf die Fun-101-Strategie. So nennen sie das. Also sie fokussieren sich auf kulturell relevante Produkte und eins davon sind so Sammelkarten, also NFL-Karten, Pokémon-Karten. Und damit wollen die dieses Jahr über 1 Milliarde umsetzen. Das ist wirklich relevantes Business für die. Und das ist generell so ein Segment, auch wenn man zum Beispiel an der Börse auf eBay schaut. eBay hat gerade ein Allzeithoch beim Aktienkurs, entwickelt sich extrem gut. Und auch bei denen sind diese Collectibles und Sammelkarten ein riesiger Treiber. Generell merkt man gerade so, trotz Wirtschaftskrise, trotz Zöllen, trotz diesen ganzen Themen, so kulturell relevante Produkte, die ziehen immer noch und werden weiterhin enorm stark verkauft.
Ah, das ist aber spannend zu hören. Zwei Sachen fallen mir ein. Einmal hast du gesagt, dass Target eine Zeit lang so viele Produktschwund hatte, also Diebstahl hatte. Ich hatte mal vor ein paar Jahren, ist schon ein paar Jahre her, insofern könnt ihr das jetzt nicht als Einkaufsberatung sehen. Ich habe mal vor so 5, 6 Jahren mit einem Mitarbeiter vom Apple Store in Hamburg gesprochen. Die haben ja so einen Flagship-Jungfernstieg-Store hier in Hamburg. Und die haben keine Warensicherung gehabt. Also wirklich vor 5 Jahren immer noch keine Warensicherung gehabt. Und Mitarbeitende wurden angehalten, wenn sie jemanden sehen, der was klaut, nicht anquatschen. Weil die sagten, der Stress, der vielleicht sich ergibt und dass die Mitarbeiter irgendwie einen reingezimmert bekommen von dem Dieb, ist viel größer als dieser kleine Warenverlust. Und es war einfach gelebte Policy, dass Warendiebstahl beim Apple Store im Jungfernstieg angeblich laut dieser Person nicht weiter nachverfolgt wurde und da einfach ohne Ende Sachen rausgetragen wurden und das einfach nicht auffiel. Und die Security-Leute, die da waren, die waren eher dafür da, wenn mal was passiert, dass sie so ein bisschen eingreifen, aber die sind nicht dafür da gewesen zu sagen, stehen geblieben, ich will mal in die Tasche gucken. Und das Witzigste darüber hinaus war noch, dass auch über einen längeren Zeitraum, es gibt ja einmal die Ware hinten im Lager, ja, wenn du irgendwas kaufst, ein iPhone, dann sagen sie, okay, ich gehe mal noch kurz nach hinten, hol das iPhone für sie. Und dann kommt das dann vorne und wird verkauft. Und auf dem Weg vom Lager in die Verkaufsfläche sind teilweise pro Monat mehrere zigtausend Euro Warenwert verschwunden, allein in diesem einen Jungfernstieg-Store, weil Mitarbeitende wahrscheinlich hinten gesagt haben, ich habe hier ein iPhone verkauft und das iPhone ist halt nicht vorne auf der Fläche angekommen.
Crazy, okay. Ja. So ein bisschen das Gegenteil von Schlecker, ne? Da gab es ja ein, zwei Vorfälle früher bei Schlecker, wo da war immer so eine Dame quasi für den Laden verantwortlich und die sich dann so verantwortlich gefühlt hat, dass sie da mit den Einbrechern irgendwie ins Handgemenge gegangen ist. Und ich glaube, eine ist sogar verstorben dabei, ne?
Das habe ich im Kopf. Es gab doch mal eine Kassiererin, die wegen irgendwie wenigen Euro Pfandbon gekündigt wurde. War das auch bei Schlecker?
Das kann gut sein, da würde dazu passen auf jeden Fall.
Ja, krass. Ja, aber das fand ich damals wirklich toll. Und teilweise gab es auch eine Zeit lang die Möglichkeit, dass ich selber in dem Laden auschecken konnte. Also mit meiner App reingehen konnte, was kaufen konnte, am Handy bezahlen kann, rausgehen kann. Das heißt, die Mitarbeitenden wussten nicht mal. Vielleicht hat die Person ja selber Checkout gemacht. Das war wirklich teilweise ein Eldorado und ich habe keine neuen Infos, wie es heute ist, aber das fand ich interessant zu hören, wie gut die Margen anscheinend bei Apple sind. Ja, fand ich toll. Okay, das heißt, da war bei Target erst die Zufriedenheit mit dem CEO dann nicht so hoch, weil das der gleiche ist, der sozusagen für die letzten Jahre verantwortlich war. Und jetzt ist das Thema Collectibles. Das ist ja interessant. Ich habe gerade auch gelesen, dass diese NFT-Apes, die irgendwie vor ein paar Jahren noch mehrere hunderttausend Euro pro Ape gekostet haben, gerade einer für $350 oder sowas verkauft wurde diese Woche.
Ja, also der ganze NFT-Hype, der ist ja ziemlich abgebrochen, obwohl der Kryptomarkt ja wieder anzieht, spannenderweise, aber das hat sich da nicht so richtig drauf übertragen. Ich glaube, es gibt aber noch ein, zwei, die ganz okay funktionieren, aber es ist auf jeden Fall dem Hype nie gerecht geworden. Es gab immer die Zeit, da hat eben jeder Musiker auch überlegt, ob er seine Songs nur noch als NFT rausbringt. Und dann gab es Beeple, der dieses eine große Bild bei Sotheby's für 89 Millionen oder so verkauft hat. Aber die Zeiten, bin ich sicher, ob die nochmal kommen.
Wo ist das Geld denn hin, wenn ich so viel für so ein NFT ausgebe und jetzt so wenig kriege, wer hat jetzt das Geld?
Also ich glaube, du hast erstmal quasi Verlust gemacht, es war halt künstlich hochgepumpt, der Markt, ne? Und man muss ja auch sagen, dass viele das mit Kryptogeld gekauft haben und der Kryptomarkt zwischenzeitlich auch abgeschmiert ist. Und klar, die großen Coins kommen wieder zurück, aber jetzt so kleinere Coins, so FTX-Coins und so, die sind ja einfach total wertlos am Ende.
Ich habe gerade gehört, dass Kanye West auch gerade einen Coin gemacht hat mit 3 Milliarden Market Cap diese Woche.
Ah, krass. Es ist ein bisschen spät dran. Eigentlich ist das ja wieder vorbei, die Trump-Coin-Zeit. Und dann gibt es ja den argentinischen Präsidenten, der auch seinen Coin hatte oder nicht hatte, wie er beteuert.
Ja, stimmt, genau, hat gesagt. Ja. Okay, also, aber da zum Thema KI oder Krypto will ich nachher noch mal kurz einsteigen. Eine zweite Sache, die ich diesen Monat bei euch gehört habe im Podcast, war, dass ihr das Herz inzwischen auf Amazon Autos verkauft. Und da wollte ich noch von dir so eine Einschätzung wissen, ob das Innovation ist oder eher so eine Art letzte Patrone.
Also Hertz war ja schon mal insolvent und ihre neue Strategie ist jetzt, sich einfach auf die Basics zu fokussieren und sie haben immer schon Autohandel gemacht, also selber Autos auch verkauft an Endkunden und deshalb ist für sie jetzt ein neuer Vertriebskanal, also ich glaube, total sinnvoll. Das Geschäftsmodell ist jetzt immer noch nicht super attraktiv, sie haben sehr starke Konkurrenten im Autovermietungsmarkt, sie haben auch mit Carvana und so relativ starke Konkurrenten und digital native Konkurrenten im Verkaufsmarkt, aber ich glaube, wenn ich jetzt das Business erben würde, wären das auch Schritte, die ich mir auf jeden Fall überlegen würde, gerade wenn Amazon jetzt die Plattform öffnet und ich so vielleicht der Erste sein kann, weil ich nicht Angst habe, dass ich meine Marke ruiniere oder so ein Carvana wird ja sagen, ich will jetzt nicht meinen Konkurrenten fördern und ein Hertz kann das halt machen, weil sie noch nicht stark genug sind. Deshalb glaube ich, macht es für die Sinn und für Amazon die Produktkategorie zu erschließen, ist sich auch opportun, sie haben ja nichts zu verlieren so richtig.
Wie hat die Börse darauf reagiert bei Hertz?
leicht gestiegen, die Aktie, ich glaube so 5% oder so. Aber es war ja schon eingepreist, dass es auch vorantreiben und erstmal wird es auch langsam ausgerollt in verschiedenen Städten. Also der Effekt, wie groß der ist, noch nicht klar. Aber man hat es ja auch gesehen, spannend ist an der Börse immer zu schauen, wie die Konkurrenten dann performen. Und Carvana hat irgendwie 2% verloren. Also wurde jetzt nicht als die große neue Macht im Autohandel wahrgenommen. Weil es, glaube ich, auch schwer ist für so ein Amazon, die Kundengruppe zu shiften, dass du plötzlich auf Amazon Autos kaufst. So, das ist schon mal ein Sprung vom Branding her. Aber trotzdem spannend zu sehen.
Was wäre für dich ein Grund, auf Amazon Auto zu kaufen?
Ich glaube, wenn ich ein Auto kaufen würde, würde ich sehr stark nach, wenn es jetzt ein Neuwagen ist, nach Preis am Ende gehen. Ne? Also wenn es da günstiger ist, würde ich es da kaufen.
Ja, das für mich auch. Also einfach nur, also nicht einfach nur, weil es da ist und relativ ähnlich ist wie andere Sachen, dass ich dann bei Amazon kaufe, sondern tatsächlich nur irgendwie ein preislicher oder ein Servicevorteil oder Lieferung frei Haus inklusive 18 Monate Mobilitätsgarantie oder sowas. Ja, wahrscheinlich müsste man schon was drauflegen.
Aber Amazon geht gerade generell wieder ein bisschen aggressiver vor. Sie haben jetzt auch Same-Day-Delivery von Lebensmitteln eingeführt vor ein paar Tagen. Und da haben wiederum Konkurrenten auch deutlich reagiert, also auch so ein Walmart, Target und so weiter. Oder auch ein Instacart, der Lebensmittel liefert in den USA. Also der Schritt wurde schon als sehr konkurrenzfähig wahrgenommen. Und da gibt es dann auch für Prime-Mitglieder, glaube ich, teilweise kostenlose Lieferungen von den Lebensmitteln. Also Amazon versucht da gerade wieder im E-Commerce-Bereich mehr zu machen. Auch wenn man aus Börsensicht sagen muss, dieses E-Commerce-Geschäft, das läuft halt solide und wächst auch wieder so langsam. Aber es ist eigentlich nichts, worauf die Börse gerade stark schaut, sondern schauen alle auf KI und das Cloud-Geschäft von Amazon.
Kaufst du Online-Lebensmittel ein?
Hin und wieder mal bei Picknick gekauft. Aber ich komme irgendwie, ich finde es dann trotzdem entspannt, ich gehe kurz in den Supermarkt und hole es mir, weil du es bei Picknick ja auch immer schedulen musst und dann musst du warten und dann zu der und der Zeit zu Hause sein. Deshalb, ich finde es nicht so überpraktisch.
Ich glaube, wir als Familie kaufen zwischen 70% und 80% bei online.
Aber Picknick oder einfach den schnellen?
Nee, Flink, meistens Flink.
Okay, krass. Ja. Aber ich glaube, als Familie hat man halt auch nochmal irgendwie mit Kindern, dann ist es nochmal umständlicher, in den Supermarkt zu gehen und so.
Ja, wahrscheinlich könnte man dann irgendwie auch das besser planen, aber ich, wenn ich dann überlege, dass ich für diese 3 Euro Liefergebühr, 3,50, 4 Euro, ich weiß es nicht mal, dass ich dafür dann irgendwie Haus aus dem Haus, Hose anziehen, ins Auto steigen, dahin fahren. Also ich finde, das ist ein, wenn ich in der Zeit irgendwie 2 oder 3 E-Mails schreiben könnte, ist das ja totaler Wertbringer, eben nicht rausgehen zu müssen.
Ja, ja. Return on Investment.
Ja, selbst von mir. Okay, aber apropos Lieferung, DHL hat, glaube ich, UPS und FedEx geschlagen. Das hat mich natürlich gefreut. Heißt das automatisch, dass die Aktie jetzt ein Gewinner ist?
Nee, also Logistikbranche ist generell schwierig, gerade im jetzigen Umfeld mit Zöllen, Unsicherheit. Irgendwie Produzenten sind vorsichtig, bevor sie sich was ins Lager legen. DHL hat auch viele Kunden in so diesem Temo-Ski-In-Segment, aber sie profitieren eben gerade davon, dass sie in den USA nicht so stark sind wie UPS und FedEx. Und für die war dieses Temo-Ski-In-Segment, also die ganzen chinesischen Händler, die direkt rüberschiffen, ein riesen Gewinntreiber in den letzten Jahren. Und das bricht jetzt mehr und mehr weg, auch weil es regulatorisch mehr und mehr eingedampft wird. Deshalb leiden die da viel massiver, als ein DHL leidet. Aber so richtig gut läuft das Business jetzt auch nicht. Und ist einfach ein sehr schwieriges Segment. Am Ende ist es eine Commodity. Jeder liefert irgendwie, jeder macht das Gleiche und ist dann doch ein Preiskampf. Du kannst effizienter werden. Sie versuchen jetzt auch, an allen Ecken und Enden zu sparen. Aber es ist jetzt nicht so ein Geschäftsmodell, wo ich sagen würde, okay, das ist eine Aktie, kannst du ins Depot legen und in ein paar Jahren sicher sein, dass es wahrscheinlich noch immer genauso eine gute Marktposition hat. Das ist, glaube ich, schwer abzuschätzen.
Welche Aktie hat bei dir im Depot gerade den größten Anteil?
Ich weiß gar nicht so genau. Ich glaube, Dino Polska ist auf jeden Fall eine große Position.
Du weißt nicht genau, weil du mehr als 40 Aktientitel hast? Weil so viele sind?
Nee, so viele Einzelaktien habe ich gar nicht, aber ich track mein eigenes Portfolio tatsächlich gar nicht so viel und optimiere das auch gar nicht so aktiv. Weil sozusagen an der Börse kommt es ja immer auf die relative Rendite an, aber wenn du halt früh in deiner Karriere bist und du legst halt einen gewissen Betrag an und machst 20% Rendite und sagen wir, du hast irgendwie 10.000 Euro rumlegen, dann machst du 20% Rendite, dann bist du einer der global besten Investoren und verdienst halt 2.000 Euro. Das heißt, so beruflich dann deine Zeit in deine eigene Portfoliooptimierung reinzustecken als junger Mensch, macht eigentlich relativ begrenzt viel Sinn. Also es macht viel mehr Sinn, dann eher im Job Gas zu geben, weil da kann dir eine Gehaltserhöhung so viel mehr bringen als jede Rendite. Und deshalb mache ich natürlich Sachen und gucke mir auch Sachen an, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich aktiv da optimiere und wie ist jetzt die Gewichtung und sollte ich da noch ein bisschen mehr machen. Ich glaube, dafür ist nicht die Zeit.
Kennst du Costolani?
Ja, natürlich.
Ja, der hat ja mal, ne, ich glaube, das war von dem nicht wieder der Spruch, Aktie heißt Aktie kaufen, ins Depot legen und dann erstmal vergessen, dass man sie hat. War der das oder war das?
Ja, er meinte es bei einer Talkshow, dass er meinte, es gibt keinen Tipp an der Börse. Es gibt nur einen Tipp. Irgendwie die besten deutschen Aktien kaufen, eine Schlaftablette nehmen und 10 Jahre schlafen. Wenn man wieder aufmacht, wird man sehr happy sein. Ich glaube, der Tipp ist jetzt auch nicht ganz so safe, weil nur die besten deutschen Aktien zu kaufen, macht eigentlich keinen Sinn, sondern lieber global gestreut und vielleicht auch nicht nur 30 Aktien, sondern ein bisschen mehr kaufen und vielleicht in der ETF-Struktur oder so. Aber grundsätzlich stimmt das immer noch, dass halt diese Geduld einfach wichtig ist. Aber muss auch sagen, in der aktuellen Zeit ist, glaube ich, auch für viele schwierig, da ganz geduldig zu bleiben und nicht zu sagen, okay, jetzt Rheinmetall steigt so stark, da muss ich jetzt sofort einsteigen. Und ich glaube, genau diese Weisheiten, die muss man sich dann immer wieder ins Gedächtnis rufen.
Ich bin ja jetzt schon 46 Jahre alt, das heißt, so langsam muss ich mich über meine Rente, Pensionierung und so weiter Gedanken machen. Wie viele Jahre, bevor ich die Kohle brauche, sollte ich dir denn von irgendwie meinen High-Risk, High-Income, High-Potential-Titeln in sichere Aktien umschiften, damit dann zu meiner Rente alles sicher ist?
Also ich würde immer sagen, in Aktien mit so 10 bis 15 Jahren Anlagehorizont investieren, weil es immer sein kann, dass halt mal eine Krise kommt und das kann sich auch mal länger hinziehen, so wenn es jetzt so eine Finanzkrise oder so ist. Kann auch sein, dass es nicht passiert, aber wenn ich jetzt das Geld wirklich brauche, dann würde ich schon eher so vorgehen mit 10, 15 Jahren Horizont, dann die ersten Sachen irgendwie rauszuholen, um zu besparen. Kann auch überlegen, ob man ein bisschen stabilere so Dividendentitel oder so reinnimmt und dann vielleicht so die Highflyer, Tech und Rüstungsaktien und was du sonst noch in deinem Milliardendepot hast, das ein bisschen reduzieren. Aber eigentlich so dieser 10, 15 Jahreshorizont, wenn man safe sein will, ist eigentlich schon guter.
Ich fand das so unheimlich naheliegend, aber war für mich dann irgendwie, hatte ich noch nie so drüber nachgedacht, dass jemand sagte, dass er natürlich 5 Jahre, bevor er das Geld braucht, komplett umstrukturiert und dann in ganz, ganz niedrig zinsige, aber dafür auch wahnsinnig sichere Titel rübergeschiftet hat, damit er einfach weiß, wenn er es dann wirklich braucht, dann hat er keine schlechte Überraschung. Das fand ich irgendwie ganz gut.
Wo man da natürlich auf, also auch gerade mit so Dividendenaktien und so, und dann kaufen Leute oft die höhere oder die höchste Dividendenrendite haben. Da muss man natürlich oft vorsichtig sein, weil das oft auch strukturell nicht ganz gesunde Businesses sind. Und es gab auch dieses Jahr eine Firma.
Weil sonst keiner investieren würde, meinst du?
Genau, weil also hohe Dividendenrendite heißt ja, der Kurs im Verhältnis zur Dividende ist relativ niedrig und das zeigt ja, dass Investoren dann nicht so viel Zukunftspotenzial sehen. Und tendenziell hast du auch das Phänomen, wenn eine Aktie oder eine Firma Gewinn ausschüttet, dann fehlt ja das Cash in der Firma, weil es an die Aktionäre geht und dadurch verliert die Firma erstmal an Wert. Und wenn das Business sich wieder neues Cash generiert, dann spart sich die Firma sozusagen irgendwann, bis halt irgendwann immer weniger wert wird. Das heißt, so eine ganz safe Wette sind jetzt diese Dividendenaktien auch nicht immer. Und ich glaube, wenn ich jetzt an Rente denke und will ich Geld, das ich brauche, dann würde ich eher auch ein bisschen das Aktien rausschichten von der Gewichtung her, ein paar Jahre vorab, weil halt alle Aktien irgendwo ein Kursschwankungsrisiko haben. Ja.
In China gibt es Foxconn, die sind der Produzent für die iPhones und haben damit viele, viele Jahre sehr viel Geld verdient. Inzwischen verdient Foxconn mehr Geld mit KI-Chips oder KI-Produkten oder KI-Software, das weiß ich gar nicht, kannst du mir gleich nochmal sagen. Das fand ich interessant und dass Warren Buffett auch seine Apple-Position reduziert hat und jetzt so ein bisschen auf United Health setzt. Das war ja die Geschichte, wo der CEO erschossen wurde in New York. Ist das wieder so ein genialer Schachzug von Warren Buffett oder so ein bisschen Altersstarrsinn?
Also vielleicht mal zu Foxconn, genau, sie bauen nicht die Chips. Chips baut eigentlich nur, Nvidia-Chips baut eigentlich nur TSMC, das auch der größte Halbleiterhersteller in den letzten Jahren alle überholt hat. Früher gab es ja viele Chip-Produzenten, die noch selber produziert haben. Mittlerweile, bis auf Samsung und Intel, macht das eigentlich nur noch TSMC für Nvidia und AMD und die ganzen anderen.
Ich glaube, wenn man in den 90ern Geld in Intel investiert hätte, hätte man jetzt genauso viel Geld wie damals.
Ja, Intel war wirklich, ist eigentlich eine Katastrophe, was daraus geworden ist. Aber hätte man auch schon absehen, die galten ja immer schon als extrem arrogant dann. Und es ging ja auch 30 Jahre gut. Aber irgendwann haben sie dann doch die Innovationszyklen verpasst. Da gab es übrigens eine lustige Anekdote jetzt mit Trump. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Der hat irgendwie gepostet, irgendein Republikaner meinte, dass der neue Intel-CEO, der Lip-Bhutan, sehr enge Verbindungen zur chinesischen Politik hatte. Und dann meinte Trump auf Truth Social, dass man ihn sofort entlassen muss, den Intel-CEO. Und dann hat er sich eine Woche später mit ihm getroffen und meinte dann auch, ja, das ist irgendwie eine, Lip-Bhutan ist eine great success story. Und dann kamen 2 Tage später Gerüchte, dass die US-Regierung bei Intel investieren wird oder Anteile abnimmt. Also das, soweit dazu. Genau, aber Foxconn produziert keine Chips, aber sie bauen die Server zusammen, die Serverteile und so weiter. Mhm. Und das ist mittlerweile ein riesiges Business auch für die, machen das für Nvidia, haben da auch Fabriken in den USA zum Beispiel und ist mittlerweile größer als das iPhone-Geschäft. Und für sie vor allem wichtig, weil dieser Apple-Beziehung hat sie zwar groß gemacht, von einer ganz kleinen Firma zu einer Multimilliardenfirma, aber es ist natürlich auch eine enorme Verhandlungsmacht, die Apple da hat. Es gab ein Beispiel vor ein paar Jahren. Apple hat immer bei seinen Produzenten eigene Maschinen stehen. Also die ganz High-End-Maschinen kauft oft Apple und stellt sie dann zu den Produzenten. Und dann dachte Foxconn, ich glaube 2012 war es, sie haben so einen hohen Anteil bei der iPhone-Produktion, sie können jetzt mal ein bisschen härter mit Apple verhandeln. Und dann hat Apple einfach Ingenieure in das Foxconn, in die Foxconn-Fabrik geschickt. Die haben quasi stumm diese Maschinen abmontiert und haben sie zum nächsten Konkurrenten rübergeschifft. Und dann wusste Foxconn auch, okay, wir haben vielleicht doch nicht so viel Verhandlungsmacht. Deshalb ist es für sie eigentlich recht positiv, dass sie da jetzt beim KI-Trend so mit profitieren. Wobei man bei Foxconn immer sagen muss, die sind halt trotzdem nur Produzent. Da sind die Margen immer nicht ganz so stark. Und generell natürlich gerade viel, viel Risiko mit Trump, der sagt, in Indien darf man doch nicht produzieren, in China darf man auch nicht produzieren. So, das trifft Foxconn natürlich auch.
Aber krass eigentlich, dass Apple immer wieder mit so harten Bandagen fährt und man das, glaube ich, man kriegt das von außen immer nicht so mit, das ist immer so eine Love-Brand, die ist irgendwie immer cool und liebevoll und Herzchen-Emoji, aber es gibt ja ganz, ganz viele Geschichten, wo man einfach mitbekommt, wie die dann mit den Produzenten umgehen und das ja, obwohl Apple eine riesen Marge hat, das ist wirklich zweierlei Maß, mit denen die messen, oder?
Ja, absolut. Ich habe gerade das Buch gelesen, Apple in China, da geht es auch so ein bisschen um den ganzen, wie sie quasi angefangen haben, in China zu produzieren, auch so ein bisschen um die Geschichte. Das hat damit angefangen, dass sie 1997, als Steve Jobs zurückkam, enorm in der Krise steckten, eigentlich kurz vor der Insolvenz waren. Und diese ganze Geschichte wird da so ein bisschen aufgedröselt. So die Kernaussage von dem Buch ist, dass Apple China mit groß gemacht hat, also auch die ganzen starken Tech-Firmen in China jetzt deshalb so stark sind, weil Apple halt unfassbar viel Know-how hingebracht hat. Aber der andere Teil der Geschichte ist halt auch, wie hart Apple verhandelt und wie hart Apple auch zu eigenen Mitarbeitern war. Es gab da in der Zeit so ein spezielles Programm für Männer, die Ehefrauen hatten, wo sie mal 2-3 Tage Auszeit nehmen durften. Das war so das Divorce-Saving-Programm, oder so haben sie das genannt, weil sich so viele Frauen in der Zeit von ihren Männern geschieden haben, weil die so viel gearbeitet haben bei Apple. Und dann hat Apple so ein eigenes Programm eingeführt, damit sie sozusagen mal 3 Tage raus dürfen, um ihre Ehe zu retten.
In welchem Jahr war das oder wann war das ungefähr?
In den 2000ern. Ich kann es dir nicht genau sagen, in welchem Jahr das war.
Du hast ein MacBook vor dir stehen. Seit wann benutzt du Apple-Produkte?
Seitdem ich bei OMR bin, also seit knapp über 4 Jahren. Davor immer ganz strikter Apple gegangen, immer Android und viel günstiger und effizienter.
Ja.
Aber wenn man einmal so im Ökosystem drin ist, ist es schon einfach auch praktisch und funktioniert alles gut miteinander. Deshalb eigentlich schon Apple-Fan. Genau, zu Buffett hattest du noch gefragt. Man muss sagen, seine Apple-Position reduziert er schon länger. Einfach, weil die Aktie halt relativ teuer ist und er kauft eigentlich eher günstige Aktien. Und weil es so eine riesige Position in seinem Portfolio ist. Das heißt, er hat auch ein sehr hohes Risiko dabei. Der Grund, dass er nicht mehr verkauft, ist unter anderem auch, dass er Steuern zahlen muss, wenn er die Aktien verkauft. Das heißt quasi, er kann nicht drauf gucken, okay, die Aktie ist 20% zu teuer, jetzt verkaufe ich, sondern sie muss 20% und Steuern zu teuer sein, damit sich für ihn der Verkauf lohnt. Er meinte aber auch schon mal, dass er Apple eigentlich weiter halten wird, aber halt die Position schon tendenziell noch ein bisschen reduziert. Und United Health hat wahrscheinlich nicht Warren Buffett selber das Investment gemacht, sondern einer von seinen 2 Investmentmanagern. Das sieht man daran, dass er da nur 1,6 Milliarden investiert hat. Und Buffett beschäftigt sich meistens nicht mit 1,6 Milliarden, sondern eher mit Deals über 10 Milliarden. Genau, aber da wettet er einfach auf den Turnaround von der Krise. Die leiden gerade unter stark gestiegenen Medizinkosten in den USA. Es ist so ein bisschen unklar, wie die Versicherungsprogramme, die staatlich gefördert sind, weiterlaufen. Dann haben sie irgendwie Abrechnungsbetrug, wo sie gerade untersucht werden. Aber es an sich eine extrem starke, breit aufgestellte Firma. Die sind zum Beispiel auch der größte Arbeitgeber für Ärzte in den USA. Also die haben Ärzte bei sich angestellt oder fix unter Vertrag um die 90.000 und bringen dann halt selber Gesundheitsdienstleistungen. Also ist nicht nur eine Versicherung, sondern ist eine Apotheke auch noch, ist ein Großhändler, ist ein eigenes, hat eigene Praxen und daher eigentlich eine sehr stabile Firma, aber leidet halt gerade.
Jetzt haben wir schon 2-3 Mal USA genannt. Ich habe gerade auch bei euch gehört, dass Trump die erneuerbaren Energien zerstört. Wieso verfängt seine Politik so stark direkt an den Märkten?
Also er hat quasi diese ganzen Steuersubventionen für erneuerbare Energien enorm stark reduziert. Er sagt auch immer, dass er gegen Windkraft ist. Jetzt gab es das große Beispiel in Dänemark von Ørsted, von diesem großen Windkraftkonzern. Die haben Geld gebraucht und wollten eigentlich ihr Windkraftprojekt in New York verkaufen oder in der Nähe von New York und haben einfach keinen Käufer gefunden und mussten deshalb jetzt die Hälfte von ihrem Börsenwert als neues Geld an der Börse einsammeln. Und da ist auch die Aktie an einem Tag irgendwie 30% gecrashed. Und da ist er schon mitverantwortlich. Das ist eigentlich so der Hauptgrund. Also er streicht da die Subvention. Es gab aber letzte Woche dann wieder eine bisschen positivere Nachricht. Da sind die Aktien auch wieder so 10-20% hoch, weil es wohl doch nicht ganz so streng ist, wie er ursprünglich mal meinte. Und gerade bei privaten Haushalten es doch noch einfacher ist, weiterhin Subventionen zu kriegen, zumindest erstmal.
Das zieht sich für mich schon wie so ein roter Faden durch, dass so der erste Schock, wenn Trump was sagt, meistens dann doch nochmal stark irgendwie abgepuffert wird. Das heißt, eigentlich könnte man fast immer den Drop kaufen und fast immer geht es in den nächsten 2 Wochen dann wieder um eine 2-stellige Prozentzahl nach oben.
Ja, also das war in den letzten Monaten auf jeden Fall so. Man sieht auch jetzt schon, dass die Reaktion einfach geringer wird, wenn er was sagt. Also da manchmal wird auch gar nicht mehr reagiert, wenn irgendwelche Statements kommen. Aber es ist natürlich trotzdem die Frage, es bringt sehr viel Instabilität in die Firmen rein. Man sieht das auch bei den Quartalszahlen, dass sich halt alle schon eher schwer tun zu planen. Viele Investitionen werden zurückgehalten. Also so, wenn man jetzt nicht auf den Gesamtmarkt schaut, der sich sehr gut entwickelt, gibt es schon immer wieder einzelne Firmen, die darunter auf jeden Fall leiden.
Hast du mitbekommen, wie viel Zolleinnahmen für 2025 geplant werden? Ich hatte nur mitbekommen, dass es nach oben korrigiert wurde diese Woche.
Nee, die genaue Zahl habe ich nicht im Kopf. Ja.
Okay, also es war ein Vielfaches der Zolleinnahmen natürlich, die so im Durchschnitt die letzten Jahre passiert sind. Und ich glaube, es ging schon wirklich so in einen Bereich, der ja, wahrscheinlich irgendwie knapp 2-stelliger Prozentsatz des US-Jahreshaushaltes. Also wirklich schon relevant.
Die Frage ist halt, wer zahlt es am Ende, ne? Also viele Firmen heben jetzt einfach die Preise in den USA an und dann zahlen es halt die US-Konsumenten. Da ist halt so ein bisschen die Frage, was bringt dir das am Ende?
Ja, gibt es wahrscheinlich irgendwie viele Meinungen zu, beziehungsweise viele Strategien. Wird wirklich interessant zu beobachten, wie sich das auswirkt. In meiner Wahrnehmung gibt es jetzt schon auch verdammt viele Unternehmen, die jetzt sagen, ich investiere relativ viel Geld in den USA. Ich weiß nicht, ob das nur mehr PR ist oder ob da auch wirklich mehr passiert als eigentlich in den letzten Jahren.
Also es wird auf jeden Fall PR hochgeschaukelt quasi. Also Apple hatte in den letzten Jahren zum Beispiel immer große Investitionsprogramme und dann haben sie mit Trump auch ganz groß so ein 400-Milliarden-Programm verkündet und das war aber aufs Jahr runtergerechnet und auf den Umsatz von Apple runtergerechnet eigentlich ziemlich ähnlich so viel, wie es in den Jahren davor war. Also kein großer Anstieg, den er da rausverhandelt hätte und er hat das natürlich als einmaligen Deal verkauft. Aber es stimmt schon, dass es natürlich eine Tendenz gibt, gerade Pharmafirmen, die jetzt Produktion und Forschung in die USA verlagern. Es hat auch Apple nochmal jetzt gesagt, dass sie zusätzliche 100 Milliarden nochmal investieren werden und haben sich dadurch auch so ein bisschen Zollfreiheit quasi erkauft. Und ich glaube, man muss auch sagen, auch die Deals, die er jetzt gemacht hat, sind aus Sicht der USA schon relativ gute Deals, also mit Japan und der EU. Wenn man ihn jetzt quasi nur zum Verhandeln angestellt hätte, ist seine Taktik schon zu Teilen aufgegangen.
Ja, also ich glaube auch, dass, oder würde schon sagen, dass vieles der Dinge, wo man sagt, oh, das wird auf jeden Fall so schlecht werden, dass sich vieles davon dann noch relativ stark korrigiert oder dann doch noch viele Seiteneffekte passieren, die man, positive Seiteneffekte passieren, die man so gar nicht im Kopf hat. Also ich glaube, vieles muss man am Anfang ein bisschen weniger dramatisch sehen und auch mal genau hingucken, ob vielleicht auch Sachen wirklich gut funktioniert haben.
Obwohl ich glaube, gerade mit den Zöllen gibt es natürlich auch viele Nebeneffekte, die man jetzt vielleicht noch nicht absieht, die in den nächsten Jahren kommen. Und man sieht ja schon bei allen Firmen eigentlich Zollbelastungen. Also alle große Firmen, ob es jetzt ein John Deere ist, ob es die ganzen Händler sind, das ist teilweise weniger, als ursprünglich erwartet wurde, aber es ist natürlich deutlich mehr als in den letzten Jahren, was die an Zollbelastung ausbaden müssen. Und das wird jetzt, weil die Börsendynamik generell so gut ist, gerade einfach quasi übersehen oder ist halt nicht so ein großer Effekt, aber ist tendenziell schon was jetzt viele Firmen einen Tick schwächer macht. Und gerade auch die Unsicherheit, man sieht das vor allem bei großen Maschinenherstellern im Chip-Bereich, die sagen halt schon, dass Kunden deutlich zurückhaltender sind, bevor sie jetzt die nächste große Investition machen, weil sie auch nicht wissen, wann jetzt wieder neue Zölle kommen und so. Also ich glaube, man kann da in beide Richtungen kommentieren oder argumentieren. Mhm. Die meisten Experten sind sich schon einig, dass es jetzt für die Gesamtwirtschaft nicht so ideal ist, so hohe Zölle einzuführen. Andererseits hat er sicher seine Verhandlungserfolge und er optimiert ja auch nicht unbedingt auf die Gesamtwirtschaft.
In Arizona werden Chipfabriken gebaut in den USA oder wo?
Arizona glaube ich auch, vor allem in Texas auf jeden Fall auch.
Texas, okay. Und da werden dann jetzt gerade auch Chipfabriken gebaut in der Qualität wie in Taiwan, oder?
Es ist noch so ein bisschen die Frage, ob du sie genauso gut hinkriegst, also ganz, ganz die High-End-Sachen oder nur gewisse Prozesse machst. Aber grundsätzlich ist schon die Idee, dass dann so Nvidia-Server auch in den USA gebaut werden können. Genau. Und das ist auch eine wichtige Absicherung, weil aktuell wirklich so viel Produktion durch Taiwan läuft. Auch viele Prozesse noch durch China laufen dann. Also die Kernproduktion läuft dann in Taiwan. Und dann gibt es auch nochmal händische Prozesse, wo Chips irgendwo raufgeschraubt werden. Das läuft dann immer noch viel über China. Das heißt, das bisschen rüberzuholen, ist schon sicher sinnvoll, alleine um sich zu diversifizieren. Wäre auch für Deutschland oder für Europa sicher nicht schlecht, das bisschen auch als Expertise dazu haben. Aber es ist natürlich extrem teuer, diese Fabriken zu bauen.
Es gibt so einen YouTuber, der zeigt immer Sachen, die man so baut und so. Und der hat jetzt irgendwie so ein eigenes Produkt rausgebracht. Das ist am Ende ein Grillreiniger am Griff, so dass man irgendwie seinen Grill sauber machen kann am Griff. Und er meinte, er wollte das halt komplett selber entwickeln und wollte, dass irgendwie jedes Teil davon in den USA gebaut wird. Also ist Amerikaner und hat mal Videos darüber gemacht, wie kompliziert das ist, in den USA einen Hersteller zu finden. Nicht mal für irgendwie Chips, sondern für so Metall und Schrauben und Fräsen und so weiter, sodass es einigermaßen preislich passt. Und in dieser Recherche oder in diesem Video geht dann darauf ein, wie einfach dieses ganze Produktions-Know-how in den letzten Jahrzehnten durch das Auslagern oder durch das Einkaufen von Fertigprodukten aus China einfach verloren gegangen ist. Und viele Produzenten, mit denen gesprochen hat, haben gesagt, ja, vor 15 Jahren hätten wir das machen können, wussten wir. Hat sich nicht mehr gelohnt, haben die Leute nicht mehr, haben das Know-how nicht mehr. Und dass der so ein starkes Plädoyer dafür gemacht hat, dass es ein mittel- und langfristigen mega positiven Effekt für die amerikanische Wirtschaft hat, wenn die Zölle wahnsinnig hoch sind, wenn es auch mal ein paar Jahre richtig wehtut, weil einfach diesen Wiederaufbau von Know-how im eigenen Land und das Unabhängigwerden von anderen Ländern wahnsinnig wertvoll ist. Und das war auf jeden Fall ein interessantes Video und eine interessante Herleitung und wirklich verrückt zu sehen, wie schnell Know-how in der Produktion weg ist, wenn man es einfach mal so 10 Jahre kaum braucht, weil man nur aus China importiert.
Ja, also Produktion hat auf jeden Fall so viel inhärentes Know-how auch, ne, dass du einfach gar nicht so genau sagen kannst, was sind jetzt die Schritte oder was fehlt uns jetzt, aber wir können es einfach irgendwie nicht oder kriegen es auf jeden Fall nicht in der Schnelligkeit hin. Man muss andererseits natürlich auch sagen, dass viele US-Firmen extrem davon profitiert haben, dass sie in China auch unter ganz anderen Bedingungen viel schneller produzieren konnten. Also ein Apple hat halt auch, Steve Jobs wollte eigentlich immer in den USA produzieren und Apple hat ja früher auch in den USA produziert und Steve Jobs hat hart darauf plädiert, dass sie in den USA bleiben, aber sie meinten halt, das ist einfach nicht umsetzbar, wenn wir die Produkte bauen wollen, die du bauen willst, und da haben sie natürlich davon profitiert und das hat ja auch Milliarden in die USA gespült, das heißt, ich glaube, man muss schon beide Seiten sehen, und auch immer die Frage, wohin, welche Jobs will man jetzt im eigenen Land haben, und glaube ich auch am Ende, gerade sind wir alle sehr stark auf dieser lokalen Perspektive. Wenn man jetzt am Ende auf die Welt guckt, ist natürlich nicht so wünschenswert, dass jetzt alle reichen Länder sagen, okay, wir machen alles selber, wir geben euch nichts mehr ab, auch wenn es für uns vielleicht initial ein bisschen effizienter wäre, weil das natürlich auch zum Aufbau von Volkswirtschaften hilft, die noch ärmer sind und dass da halt Produktion hinkommt, Jobs geschaffen werden und so weiter. Dadurch ist ja auch Taiwan reich geworden, dadurch hat auch China sich Wohlstand und Industrie aufgebaut. Deshalb, das glaube ich schon, klar aus reiner US-Sicht oder aus reiner Europa-Sicht kann man, das finde man sollte das international schon noch ein bisschen mitbedenken, dass da auch Menschen sind, denen man auch gönnen kann, dass sie irgendwie Aufstieg haben.
Mhm. Ja, das stimmt. Ich hatte anfangs erwähnt, dass ich dich gerne fragen möchte, was so die besten aktuellen Geschäftsmodelle sind. Und ich glaube, du hattest im letzten Jahr mal einen Beitrag geschrieben auf OMR, was irgendwie die aus 1000 Folgen oder wie viel du gemacht hast, die besten Geschäftsmodelle sind, die dich irgendwie am meisten beeindrucken. Was sind denn jetzt so, wenn ich dich im August 2025 frage, Geschäftsmodelle, bei denen du sagst, das ist ja so smart oder so clever oder das ist ja toll, das brauchen wir gerade so gut, wo du dich schon ein bisschen ärgerst, dass du es nicht miterfunden hast oder vielleicht wenigstens drin investiert hättest?
Also eine Sache, die es schon sehr lange gibt, die so ein bisschen unterm Radar gerade fliegt, obwohl sie so gut funktioniert wie noch nie, ist die Gig Economy, also Uber, DoorDash, Essenslieferanten. Da war ja lange immer die Geschichte, die verbrennen jetzt erstmal Geld, werden irgendwann aber so groß, dass sie endlich effizient werden. Und den Punkt haben viele davon jetzt tatsächlich gefunden. Also gerade ein Uber, ein DoorDash, die sind beide auf Rekordniveau. Uber ist um die 200 Milliarden Dollar wert, hat dieses Jahr schon wieder an der Börse 50% zugelegt. Die wachsen über 20%, sind profitabel, also machen auch wirklich Cash. Und das in beiden Bereichen, also sowohl beim Essenslieferdienst als auch im Taxigeschäft. Und die haben wirklich gezeigt, wenn du einmal auf diese Skalen kommst und auch nicht so viel Wettbewerb da ist, dann ist diese Gig-Economy ein sehr profitables und inhärent einfach starkes Business. Die große Frage bei denen ist so ein bisschen, wie stark der Robotaxi-Effekt wird und ob am Ende alle mit Robotaxis rumfahren und brauchst du die Plattform nicht mehr. Meine These wäre eher, dass es ja mehrere Hersteller geben wird, die Robotaxis haben. Und dann ist die Aufgabe schon wieder eher an die Nutzer zu kommen. Und dann ist so eine Plattform, die aggregiert, eigentlich immer noch eine, die sehr mächtig ist. Das gleiche bei DoorDash, Lieferdienst hat sich auch sehr gut entwickelt. Spannenderweise das Gig-Economy-Modell, das früher am besten gelaufen ist, also Airbnb, die haben gerade die größten Schwierigkeiten. Aber die sind gerade so 80 Milliarden wert, die waren aber schon mal 120 Milliarden wert. Und die leiden halt jetzt schon noch stärker durch die Konkurrenz von Hotels. Airbnb sind auch oft ein bisschen teuer geworden. Es gibt immer mehr so kleinere Konkurrenten. Und dann ihre Wachstumsfantasien mit irgendwie Events, die sie jetzt machen oder so Experiences. Das ist irgendwie nett, aber auch nichts, was jetzt so viel Business bringt wie am Ende das Übernachtungsgeschäft. Deshalb Airbnb ist ein bisschen am Struggeln, aber sonst ist die Gig-Economy ein Businessmodell, das gerade sehr gut läuft.
Ich bin gerade auch im Airbnb, das kostet natürlich für 2 Wochen auch ein paar tausend Euro und natürlich sagt der Host, hier nächstes Mal buch mal bei mir direkt, gibt irgendwie 20% Rabatt.
Ja.
Also, und das passiert mir nicht, wenn ich im Uber sitze.
Ja, deshalb, also was ich eigentlich beim Airbnb-Modell früher mal besser fand, du hast halt bei Airbnb, wenn du die global größte Plattform hast, ist das für jeden Nutzer am geilsten, weil der Nutzer aus Deutschland will mal nach New York fliegen und er will mal nach Schweden fliegen und eigentlich wenn du es hat einen sehr großen Effekt, wenn du global stark bist. Und Uber ist ja schon ein sehr lokales Geschäft. Also meistens fährst du halt Uber in der Stadt, wo du auch arbeitest, oder sehr viel zumindest. Und wenn da der stärkste Taxianbieter ist, dann holst du dir da die App. Das heißt aber nicht, dass sich jemand, der jetzt in einer ganz anderen Stadt wohnt, auch die App holt. Und das bei Airbnb anders. Das fand ich bei dem Geschäftsmodell eigentlich immer attraktiver. Aber Uber hat halt eine viel schwächere Konkurrenz auch. Und Airbnb hat halt sehr gute Konkurrenz durch Hotels, durch andere Plattformen. Genau.
Jetzt hast du eine Sache genannt, Gig Economy, was sind vielleicht auch noch so kleinere Geschäftsmodelle, wo du sagst, das ist ja ach, toll, das ist ja wie so eine, fast so ein bisschen wie Wegezoll nehmen oder sowas oder Money Making itself.
Also der Money Glitch, den es gerade gibt, sind auf jeden Fall so Crypto Holdings an der Börse. Also es gibt gerade unfassbar viele Firmen, die einfach Geld von Investoren einsammeln mit der Idee, Bitcoin zu kaufen. Also nichts anderes zu machen, als Bitcoin zu kaufen oder Ethereum zu kaufen. Und das läuft an der Börse extrem gut. Das große Vorbild dafür ist MicroStrategy. Das war früher mal so eine wirklich kleine Softwarefirma. Und die haben dann angefangen, einfach Bitcoins zu akkumulieren. Haben auch relativ gut angefangen, deshalb hohe Gewinne damit gemacht. Und dann hat sich irgendwann das Phänomen entwickelt, dass MicroStrategy, obwohl das eigentlich nur, die Firma besteht eigentlich nur aus den Bitcoins, die da drinstecken. Trotzdem war sie an der Börse teilweise 3-mal so viel wert, wie die Bitcoins, die da drinstecken. Und dann hatten sie die Idee, wir können ja einfach Anteile verkaufen. Und dann verkaufen wir für 5 Milliarden oder für 10 Milliarden Anteile, in denen 5 Milliarden an Bitcoin stecken, nehmen aber die 10 Milliarden und kaufen 10 Milliarden an Bitcoin. Das heißt, wir machen mit dem Trade 5 Milliarden Gewinn. Und so haben die sich über die letzten Jahre über Kapitalerhöhungen quasi hochgetradet selber, sind jetzt um die 100 Milliarden wert. Und das funktioniert gerade aus irgendeinem Grund. Und alle möglichen, auch viel im politischen Umfeld in den USA, Peter Thiel hat jetzt auch so eine Firma gebackt, die machen alle einfach das Gleiche, kaufen so Börsenhüllen und kaufen damit dann Bitcoin und Ethereum. Das wird auch irgendwann nicht mehr klappen, aber gerade ziehst du da halt wirklich unfassbar viel Geld raus. Und das ist so der Money-Glitch, den wir gerade beobachten an der Börse.
Aber wer investiert denn da, wenn man im Grunde in Bitcoin investiert?
Ja, du hoffst ja, dass du quasi gehebelt auf Bitcoin investierst. Also weil für den bestehenden Aktionär, der profitiert ja davon, dass MicroStrategy diesen profitablen Trade macht. Das heißt, solange sie den Trade machen können, wo sie immer 5 Milliarden Dollar Gewinn machen mit jeder Kapitalerhöhung, ist es für dich als der schon drin ist, eigentlich ein super Deal. Und diese Dynamik befeuert sich halt irgendwann. Gerade hat man aber auch das Phänomen, dass sozusagen dieser Gap zwischen Bitcoin-Bestand und Börsenwert ein bisschen sinkt. Und irgendwann wird die auch auf Null kommen und dann funktioniert das nicht mehr. Aber es hat in den letzten Jahren sehr gut funktioniert. Und generell Krypto an der Börse ist gerade wirklich crazy. Also auch Bewertungen, die teilweise für Firmen gezahlt werden, wirklich gar nicht nachvollziehbar.
Okay. Gibt es auch noch was Kleineres, irgendwie so einen smarten Gründer oder ein smartes Geschäftsmodell, hier etwas, was über den Schreibtisch gegangen ist, was vielleicht auch nicht in euren Podcast kam, weil es noch nicht an der Börse ist?
Also ich glaube, was noch an der Börse ist, was so ein bisschen nahbarer ist, nochmal ist dieses PopMart-Phänomen, das haben wahrscheinlich die meisten mitbekommen, mit diesen Labubu-Stofftieren. Labubu. Ja.
Ich hab natürlich meiner Tochter so ein Labubu gekauft,
ja.
54 Euro für so ein Kuscheltier und dann kam der an und war natürlich falsche Farbe und sie dann einfach so, warum hast du denn die Farbe genommen? Das war die Reaktion. Ja, ich glaube, ich werde das verbrennen.
Bestellst du nochmal?
Ich bin jetzt im Urlaub, also es ist jetzt zu Hause angekommen. Ich habe ihr gesagt, guck mal, wenn wir zu Hause ankommen, ist er da und sie so, oh, das ist so toll, das ist so toll, das ist so toll und dann zeige ich das Foto und dann meint sie dann, der ist ja braun. Ich so, ja, ich fand den cool. Und dann muss ich mal gucken, was ich mache, wenn wir zu Hause ankommen. Ob ich sozusagen das Labubu zurückschicke oder mein Kind umtausche, mal gucken.
Oder die Aktien kaufst, damit du es quasi refinanzierst.
Ja, das wäre.
Aber ja, ist auf jeden Fall ein krasses Phänomen. Die machen jetzt im ersten Halbjahr fast 1 Milliarde Gewinn mit diesen, weiß ich nicht, qualitativ okayen Spielzeug wahrscheinlich. Den Hype gab es erst auch schon in China, wir hatten da letzten Dezember drüber gesprochen. Da war die Firma so 15 Milliarden wert und war auch schon ein ziemlich großer Hype, ist dann aber dieses Jahr voll nach Europa und die USA übergeschwappt. Mittlerweile sind die 50 Milliarden wert an der Börse. Das heißt, die sind 5-mal mehr wert als Hasbro. Mit den ganzen Marken, die zu Hasbro gehören, ist jetzt PopMart wert mit diesen Puppen.
Wow.
Ist schon wirklich absurd. Muss man aber auch vorsichtig sein. Es gab jetzt schon erste Berichte aus China, dass die Regierung Sorge hat, dass diese Tiere und auch diese Mystery-Boxen, die die verkaufen, süchtig machen. Hm. Und da kann es in China immer sehr schnell gehen mit Aktien, dass dann die Regierung sagt, okay, ob das irgendwie Verkaufsstopp oder früher gab es das bei so Bildungsfirmen, dass auf einmal die Regierung gesagt hat, ihr müsst jetzt Non-Profit werden, dann sind die Kurse von so Multimilliardenfirmen an einem Tag 70% abgeschmiert. Mhm. Also das sollte man da im Kopf behalten, wenn man da, wenn man da investiert.
The power of communism. kannst du mir sagen, ob ich Popmarch shorten kann?
Also könntest du es auf jeden Fall, aber ich würde shorten eigentlich generell selten machen, weil der Markt kann immer länger irrational bleiben, als du liquide bleibst.
Ich mache das auch selten.
Ja. Und gerade bei so einer Aktie, ich meine, die haben eine starke Wachstumsdynamik und solange sie diese Wachstumsdynamik beibehalten oder sogar noch verstärken, gibt es halt keinen Grund, dass die Aktie droppt, auch wenn die Bewertung schon zu hoch ist. Und das kann jetzt schon noch ein bisschen so weitergehen. Das heißt, bei so Momentum-Aktien auf fallende Kurse zu setzen, da kannst du dich schon hart verbrennen. Gab jetzt diese Woche die Statistik von Palantir, diese Softwarefirma, die auch so ultra teuer bewertet ist, jetzt aber die letzten Tage verloren hat und da im Shortseller 1,6 Milliarden verdient. Sie haben aber bisher in diesem Jahr schon 5 Milliarden verloren mit dem Trade. Also das ist schon gefährlich, ja.
Okay, ich bin ja im Spielzeug-Business, kenne mich aus mit so Trends und ich sage voraus, dass Labubus und am Weihnachtsbaum nicht mehr Top-10-Geschenke sind. Also ich würde sagen, dass ich das wahrscheinlich schon dieses Jahr, ich glaube, würde ich heute shorten, würde es sich lohnen, aber ich werde es natürlich nicht machen, weil ich das genau wie du sehe, ist absolut sozusagen, das Risiko ist unbegrenzt und die Upside ist begrenzt beim Shorten.
Nimmst du Roblox wahr bei deinen Kindern? Oder irgendwie ein Interesse? Oder?
Ja, schon.
Also auch, dass sie spielen?
Meine Tochter hat sich jetzt gewünscht, dass ich es benutzen darf. Die ist 10, wird 11. Ich habe es mit ihr installiert und irgendwie versucht, alle Elternmaßnahmen einzubauen, die es geht. Und bisher ist sie aber zum Glück noch nicht so richtig heiß drauf geworden. Also sie spielt es fast nicht, aber sie hat es installiert seit ein paar Wochen.
Ah, krass. Weil bei denen ist ja auch eine Wahnsinnsdynamik gerade drin. Die haben gerade den Rekord gebrochen für die meisten Spieler, die zeitgleich ein Spiel jemals gezockt haben. Und die haben ja immer diese Dynamik, dass sie, also Roblox ist ja quasi eine Plattform, wo dann sehr viele sehr junge Kinder spielen. Und es gibt immer so Untergames, die Spieler selbst bauen. Und so ein 16-jähriger Typ hat jetzt so ein Gärtnerspiel gebaut. Und das hat eben zu einem nochmal extremen Hype geführt. Und die Firma ist mittlerweile auch 80 Milliarden wert an der Börse mit so einer einfachen Spieleplattform. Ist aber eigentlich auch ein attraktives Business, weil sonst hast du bei Gaming-Firmen immer das Problem, dass du die Spiele entwickeln musst, die der nächste Hype werden. Und sie können das halt komplett an die Nutzer auslagern und haben da gar keine Kosten damit. Deshalb eigentlich vom Businessmodell her sehr attraktiv. Moralisch auch die Frage, ob man in das jetzt investieren will unbedingt, aber ja.
Ich bin mir sicher, dass moralische Fragen dich jede Nacht in den Schlaf kosten. Das kann ich mir vorstellen. Du kennst Elisabeth Lorange?
Ja.
Die hat mir gerade erzählt, dass eins ihrer Kinder an ihrem Laptop oder an ihrem iPad aus Versehen Roblox gekauft hat und wollte halt irgendwie 1000 Roblox kaufen, die, keine Ahnung, was weiß ich, also es ist angenommen 10 Euro kosten oder sowas, aber hat stattdessen für 1000 Euro Roblox gekauft. Erfolgreich. Ja. Und dann auf einmal, und die auch schon weiter verschenkt an Freunde und so. Und auf einmal kam dann raus, oh, jetzt hat sie 1000 Euro ausgegeben. Und da ist es für Elisabeth wahnsinnig schwer bis unmöglich, die Kohle wieder zurückzubekommen. Also wenn einmal ein Authorized Purchase gemacht wurde, dann sind die Roblox-Dollar auch tatsächlich gekauft.
Aber das gab es ja auch schon immer. Ich habe auch mal als Kind bei FIFA Unlimited immer so kleine Pakete bestellt. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt. Und dann die kleinen Pakete wurden immer größere Pakete. Und dann kam mal so eine 800-Euro-Rechnung bei der Kreditkarte von meinem Vater an. Er hat sich da auch gefragt, was da los war, ja.
Hast du noch andere suchtähnliche Verhalten oder Gefährdung?
Nee.
Außer FIFA?
FIFA spiele ich auch gar nicht mehr. Nee, das war einschneiden, seitdem keine Sucht mehr. Außer natürlich den digitalen Vorreiter-Podcast hören.
Außer das. Erfolgreiches Investieren 2025, ist es im Grunde wie die letzten Jahre oder hat sich dieses Jahr dann doch nochmal wieder was getan, wo du sagst, hier, das sind nochmal Do's und Don'ts, die sich so ein bisschen von der Vergangenheit abheben?
Also ich glaube, diese Grundprinzipien, einfach breit gestreut global zu investieren und vielleicht auch erstmal gestückelt einzusteigen, sich an die Kursschwankungen zu gewöhnen, weil es da psychologisch auch nicht so einfach ist, wenn man es erstmal an der Börse investiert und dann auch mit langfristigem Horizont zu investieren, das ist alles gleich geblieben. Ich glaube eher in solchen Zeiten wie jetzt, auch wenn man die ganzen Kurse sieht von jetzt diesen Kryptofirmen oder von Rheinmetall oder von Nvidia, sich schon immer im Gedächtnis zu behalten, dass mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Börse nicht anders funktioniert und die Wirtschaft nicht anders funktioniert als in den letzten 300 Jahren. Und da war es halt immer so, dass es Hype-Phasen gab, sich Firmen gut entwickelt haben, manche Firmen auch auf dem Niveau geblieben sind, aber natürlich auch Phasen kommen, wo es mal nicht so gut läuft und man auch nicht auf jeden Hype aufspringen muss und man auch nicht bei jedem Kursrückgang denken muss, dass jetzt die Welt untergeht. Das hatten wir dieses Jahr auch, als das erste Mal die Zölle kamen, sind auf einmal die Kurse abgeschmiert und wir haben sehr viele Nachrichten von Leuten bekommen, die meinten, ja, geht's jetzt nur noch runter und bricht jetzt alles zusammen und ist die Weltwirtschaft am Ende? Und die Antwort war damals, es hätte gut sein können, hätte ich mir auch gut vorstellen können, dass jetzt mal 3 Jahre eher eine Downphase kommt, weil einfach das Umfeld schwieriger geworden ist. Es kam jetzt genau anders, aber ich glaube, sich an diese Schwankung zu gewöhnen und einfach dran zu denken, dass mit höchster Wahrscheinlichkeit es einfach sehr oft diesen Reversion to the Mean Effekt gibt, dass sich halt die Dinge irgendwann doch wieder an den Mittelwert annähern und jetzt nicht alles viel besser, aber auch nicht viel schlechter ist als früher. Ich glaube, das ist eine gute Weisheit.
Aber der Mittelwert müsste ja heißen, dass jetzt nach irgendwie 15 Jahren Börse nach oben auch bald mal wieder ein richtiger Reset to the Mean kommen müsste, oder?
Ja, also das kann ich mir auch gut vorstellen. Deshalb meinte ich auch, hätte mir auch gut vorstellen können, dass mal ein paar Jahre runtergeht, weil die Bewertungen auch schon sehr hoch sind. Der Punkt, der so ein bisschen dagegen spricht und ich glaube, was vielleicht man sagen könnte, was so ein bisschen anders ist, es führen natürlich so Effekte wie KI dazu, jetzt einfach in der Breite.
Dass man wieder sagt, ist nicht vergleichbar.
Dass am Ende vor allem Firmen profitieren. Also am Ende, bei wem liegt die KI und wer wird dadurch effizienter? Es sind am Ende vor allem Unternehmen. Und die Macht der Mitarbeiter ist jetzt in den letzten paar Jahren nicht gestiegen, außer die Macht von KI-Entwicklern, die irgendwie 100 Millionen Jahresgelder kriegen. Aber so der allgemeine Mitarbeiter auf der Welt ist jetzt durch diesen KI-Trend nicht unbedingt stärker geworden in der Verhandlungsposition gegen Unternehmen. Und ich glaube, wenn man jetzt so ganz grob makro drauf schaut, ist es halt in so einer Zeit eigentlich noch wichtiger, zumindest ein bisschen was am Kapitalmarkt anzulegen. Und wenn es wirklich mal so kommen sollte, dass halt KI wirklich sehr viele Jobs ersetzt und vielleicht doch nicht so viele nachkommen, weiß man ja am Ende nicht, dann hat man zumindest so einen Hedge dagegen. Und für alle Leute, die sich viel auch mit so Dynamiken beschäftigen oder immer drauf gucken, oh, was ist da mit Krypto, was ist mit Rheinmetall? Ich glaube, rein mental kann es auch sinnvoll sein, dann zu sagen, okay, ich lege mir so 5% von meinem Geld, das ich investiere, weg und mache da solche Sachen. Einfach um für mich zu sagen, okay, ich habe die Opportunitätskosten irgendwie mitgenommen, ich bin bei diesen Dingern dabei, ich weiß, dass jetzt alles vielleicht ein bisschen teuer ist oder auch nicht das sinnvollste Investment, aber um irgendwie ruhig schlafen zu können, finde ich das noch sinnvoller, als was ich sonst oft beobachte, ist, Leute machen gar nichts und dann irgendwann sind sie so genervt und sagen, ja, das hat jetzt schon 5 Jahre funktioniert, jetzt kriege ich alles in Bitcoin. Und da finde ich eigentlich immer ganz gut, auch wenn man nicht so 100% rational ist, zu sagen, okay, dann mache ich mal mit 5% bisschen irrationalere Dinge. Ich glaube, das kann auch so ein psychologisch ganz guter Advice sein.
Es gibt einen amerikanischen YouTube-Kanal, der heißt Soft White Underbelly. Und da sind so Interviews mit Leuten von der Straße. Und überwiegend sind Leute, die auf der Straße wohnen, die also irgendwie kriminell sind, die vielleicht irgendwie im Drogenmilieu, im Rotlichtmilieu oder sowas sind. Unfassbar spannend, unfassbar interessant. Und eine Serie von irgendwie 2, 3, 4 Interviews sind mit so einem Typen. Und der Typ hat eine unfassbare IT-Karriere hinter sich, hat an den ganz zentralen Stellen von IT-Security irgendwie wirklich so Sachen erfunden und für den Staat gearbeitet und irgendwann dann auch ganz, ganz früh ganz, ganz viel Bitcoin gekauft. Und ich glaube, der ist auch Milliardär, sitzt da irgendwie im Ponytail und erzählt so aus seinem Leben. Und das sind so diese ganzen Geschichten, wie zum Beispiel dieses aus Versehen dann einfach 15 Jahre Bitcoin gehalten und jetzt bin ich Milliardär. Krass. Aber ich helfe trotzdem gerne irgendwie kostenlos, irgendwie wie Schulen besseres Internet kriegen, weil mir das einfach Spaß macht, Schülern irgendwie besseres Internet zu installieren oder sowas. Das ist nochmal so ein Beispiel von so einem Typ, weil du sagst, ne, weil es immer wieder Leute gibt, die zur richtigen Zeit am richtigen Moment waren und dann so eine Investmententscheidung gemacht haben, weil sie alles auf eine Karte gesetzt haben, vielleicht auch aus Versehen. Aber man natürlich, das ist kein Modell, das skaliert. Also das sind halt immer diese Outlier, diese besonderen. Aber gerade dieses Interview mit den Typen, ich versuche es nochmal zu verlinken in den Shownotes, aber das ist wirklich ein unfassbar bewegtes Leben, was der führt. Und man kann sich's fast nicht vorstellen, aber ich glaube, es ist alles inzwischen Crowd geprüft und Community geprüft, dass das, was der erzählt hat, wirklich stimmt. Ja, also spannende Geschichte. Ich pack's in die Shownotes und könnt ihr mal gucken, ob ihr euch diese Geschichte anguckt.
Aber der wohnt selber nicht auf der Straße, der hilft sozusagen nur da.
Der hilft, genau. Aber der, also, wie gesagt, auch, ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich habe es jetzt nicht kurz vor dem Podcast gehört, kommt diese Bitcoin-superreichen Nummer auch erst so im 2. oder 3. Interview raus oder sowas. Und im ersten ist einfach, wo man denkt, so, was für ein Freak und was hat denn der? Und dann hat er irgendwie bei Ermittlungsbehörden, hat Child Predators geholfen, hat Leuten geholfen, wiederzufinden, die irgendwie entführt wurden oder so, also wirklich, wo man denkt so, what the hell? Und hat dann, glaube ich, auch die High-Frequency-Trading-Infrastruktur für die Wall Street hat er sich ausgedacht. Und so weiter, weißt du? Also es ist einfach, wo man denkt so, what the fuck? Der war einfach so an ganz zentralen Stellen des Internets, war der irgendwie lustigerweise dabei.
Okay, crazy.
Und also spannende Geschichte. Ich hätte gerne besser erzählt, aber es ist auch schon ein paar Monate her, dass ich es geguckt habe. Aber es fiel mir gerade ein, als du irgendwie erwähnt hast, manche investieren dann alles in Bitcoin, das kann dann funktionieren, aber muss auch nicht funktionieren.
Ja, absolut.
Noah, jetzt habe ich gerade von meinen Guilty Pleasures YouTube gucken berichtet. Gibt es vielleicht irgendeine Art Podcast oder irgendwas, was nicht direkt mit Investieren zu tun hat, aber was du trotzdem unfassbar gerne konsumierst, weil es dich interessiert oder weil du sagst, das räumt deine Gedanken auf oder hat irgendwie einen Impact auf dein Leben? Also gibt es da einen Podcast oder ein Thema oder irgendwas, was du da informationstechnisch, medientechnisch informierst, was du mit uns teilen möchtest?
Also ich höre tatsächlich im Podcast-Bereich auch viel natürlich Wirtschaftspodcast, aber auch viel, ich bin gerade wieder ein bisschen zurück bei Tim Ferriss, da komme ich immer wieder so rein und raus, je nachdem auch welche Gäste sind, aber das finde ich immer mal gut, um so ganz andere Eindrücke zu haben, und wenn ich auch immer gut finde für so eher absurde Themen auch, ist Tyler Cowen, so ein US-Ökonom, und der lädt sich immer so ganz weirde Gäste aus allen möglichen Bereichen ein und steigt dann auch so direkt mit den Härtesten, also er liest sich da 2 Wochen ein in die Person und liest alles, was die jemals geschrieben hat, und dann steigt er mit so ganz obstrusen Fragen von irgendeiner Sache, die sie vor 20 Jahren geschrieben haben, ein und geht sofort ganz tief in alle Themen rein, und oft versteht man echt nur so ein Viertel davon, wenn man noch nie sich mit dem Thema beschäftigt hat, und dann geht es ja um Komponisten oder um UFO-Forschung oder was auch immer, aber das ist eigentlich immer unterhaltsam zu hören und bringt dann oft so ein bisschen auf andere Gedanken, und man hat mal so ganz andere Themen, mit denen man sich beschäftigen kann. Also Conversations with Tyler heißt das, kann ich empfehlen.
Cool. Schau ich mal an, habe ich noch nicht gemacht, aber werde ich mir mindestens mal 2 Folgen anhören. Vielen Dank. Stark. Ich glaube, dann habe ich erstmal meine Neugier befriedigt. Gibt's was, wo du sagst, da hätte ich auf jeden Fall drauf eingehen müssen? Das habe ich komplett vergessen zu fragen.
Ich glaube, einen spannenden Trend gibt's noch an der Börse. Und zwar von so Sneaker-Brands, also vor allem ASICS und On. Das ist Wahnsinn, wie die gerade trotz...
Ist On skandinavisch oder kommen die irgendwie aus der Schweiz, Österreich? Schweiz. Eins von beiden, ne?
Schweiz. Ja, okay. Ja. Und die haben beide unfassbares Wachstum gerade. Also On irgendwie wächst zu 30%. Die haben Bruttomargen von 62%. Das ist näher an Hermes dran, als an Adidas dran ist. Also einfach sieht man auch im Laden, dass die Schuhe einfach ultra teuer sind und weiter wahnsinniges Wachstum hinkriegen. Ich glaube, der Trend wird irgendwann abbrechen, aber das ist auf jeden Fall gerade ein Phänomen, das sich einfach weiter durchzieht und wo sie jedes Quartal im Grunde nochmal stärker wachsen, als eh schon alle erwarten. Und den krasseren Turnaround hat dabei ASICS hingelegt, vor allem mit deren alten Marke Onitsuka Tiger. Das war so die Ursprungsmarke. Die haben sie gerade auch so ein bisschen in dieses Luxus-Image geschoben, also die Schuhe sind da richtig teuer. Und die haben auch über 50% Umsatzwachstum, und die Aktie war vor 2 Jahren 3 Milliarden wert, mittlerweile sind die 20 Milliarden wert. ASICS, also auch unfassbare Dynamik.
Kommt der?
ASICS aus Japan. Und das geht auch noch so ein bisschen zu dem kulturellen Punkt am Anfang mit den Sammelkarten zurück. So, das ist gerade schon was irgendwie ein spannendes Phänomen ist zu sehen. Also Luxus, dieses Louis Vuitton, Gucci und so, das funktioniert nicht mehr so gut, aber gerade so dieser Middle Ground von dem eigentlich zu teuren Sachen, die man sich aber noch leisten kann und wo man irgendwie dann in ist, das ist gerade ein Segment, das einfach sehr gut läuft. Das ist nochmal so eine Börsenbeobachtung zum Abschluss.
Zum Thema Sammelkarten wollte ich gerne noch Freunde von mir erwähnen. Die machen nämlich das Startup Ultimate Drops, und die sind vor ein paar Jahren gestartet, als so dieses NFT-Thema kam, und wollten dann auch alles mit NFTs und Sammelkarten, aber auch kein komplett einfaches Thema, mal von null auf jetzt in Deutschland so ein Sammelkarten-Startup zu machen. Aber Ultimate Drops ist auf jeden Fall auch einer der Anbieter aus Deutschland, die so eigene tolle Sammelkarten auflegen. Ich glaube, die wachsen irgendwie ganz gut und ist, auch wenn die nicht an der Börse sind, mal ein Unternehmen, wo ich mal gespannt bin, wo die in 10 Jahren sind.
Ich hab noch eine Person, mich interessiert, ob du von der schon mal gehört hast, das wäre auch so eine Rabbit Hole für dich. Kennst du Michael Strannert?
Nicht sofort, ne.
Das ist der, so ein 33-jähriger Typ, und der hat mit 21 Jahren die Rüstungsfirma von seinem...
Der ist 33 und heißt Michael?
Michael kommt aus Tschechien, hat mit 21 Jahren die Rüstungsfirma von seinem Vater übernommen, die in den letzten Jahren verzehnfacht. Und da gab es jetzt einen Bloomberg-Bericht, ich habe von dem noch nie gehört, aber es gab jetzt einen Bloomberg-Bericht, dass die Gruppe zu einer Bewertung von 30 Milliarden an die Börse gehen will, und die gehört zu 100% ihm. Und der liegt natürlich auch am Rüstungshype, aber auch daran, dass sie in den letzten Jahren extrem stark gewachsen sind. Und auch seine Interviews und so ist...
Was stellen die her?
Waffen, Munition, Fahrzeuge, also 70% vom Umsatz machen sie im Rüstungsbereich. So ein bisschen Rheinmetall-Konkurrent.
Aha, okay. Folgt.
Und ist auch genauso, also alle Bilder von ihm guckt er so ultra grimmig. Er sieht genauso aus, wie du dir einen Waffenhändler vorstellst. Das ist so eine Rabbit Hole, in die du mal eintauchen solltest.
Verrückt. Und aber er hat das geerbt, oder?
Er hat es geerbt, aber er hat quasi mit 21 Jahren und da war es nicht mal ein Zehntel von dem, was jetzt ist, also umsatztechnisch. Das heißt, er hat es schon mit groß gemacht. kann man sich jetzt streiten, wie viel davon geerbt ist, aber wird schon so, dass er da...
So, sowas nicht gemeint. Ich wollte nur verstehen, wie alt die Firma ist, aber... Ja.
Die gibt's schon länger auf jeden Fall. Und ist, ja, auch, okay, ist auch umstritten, auch gerade mit dem, was der Vater damals gemacht hat. Aber das ist noch eine spannende Geschichte, ja.
Rüstung für dich No-Go oder ein Do in Rüstungsinvestieren?
Also rein aus Investment-Sicht gerade einfach für mich viel, viel zu teuer von der Bewertung her, weil es einfach so ein Riesenhype quasi ist. Ist jetzt für mich kein No-Go, da zu investieren. Aber keine Branche, die ich mir jetzt ultra intensiv anschaue oder wo ich mega viel Wissen quasi drüber habe. Und es gibt ja auch viele private Firmen, zum Beispiel so ein Anduril von dem Palmer Lucky, die ja noch nicht an der Börse sind, die auch sehr spannend wären und wo auch unsicher ist jetzt gerade so die großen Rüstungskonzerne in den USA, wie überlebensfähig die in Zukunft sind, wenn halt sehr viel dieser jüngeren, viel dynamischeren Firmen hochkommen. Das ist aber auf jeden Fall eine Branche, die gerade sehr im Umbruch ist. Und auch sehr spannend zu beobachten, auch bei uns im Podcast, wenn wir vor 4 Jahren mal eine Rüstungsfirma erwähnt haben, musste man schon immer sehr vorsichtig sein, wir sehr balanciert, einzuordnen, moralisch irgendwie und mittlerweile alle Rheinmetall so jetzt noch mehr kaufen und so. Also es ist wirklich ein krasser Shift, der sich da gesellschaftlich abgespielt hat. Und auch in Gesprächen jetzt in allen möglichen Bubbles ist irgendwie schon, hat sich schon hart geschiftet da.
Ja, ich glaube, jeder Mensch möchte online gut dastehen, aber kein Mensch hätte Lust, dass die Polizei und Bundeswehr keine Waffen hat.
Ja.
Insofern ist das, glaube ich, sehr große Dissonanz im Kopf, wenn man sagt, Rüstung ist Unsinn. Toll. Sehr gut. Dankeschön. Weil ich gefragt habe, was die genau die für Produkte darstellen oder herstellen, ich habe irgendwie mitbekommen, dass gerade einfach wirklich, wenn man in Deutschland irgendwie Rüstung bauen will, ganz banal Sprengstoff herstellen, ist wahnsinnig schwierig. Also da man kann ganz viele Produkte bauen, die Munition verschießt oder die Bomben abwirft oder irgendwelche Drohnen oder sowas, aber tatsächlich irgendwie den Sprengstoff herzustellen in Deutschland, das ist tatsächlich ein Bottleneck. Und wenn du jetzt ein Startup aufmachst und sagst, ich stell Sprengstoff her, das würde wahrscheinlich auch wahnsinnig gut funktionieren gerade.
Man muss auch sagen, dass wir in Deutschland in dem Rüstungsbereich...
Und es ist tatsächlich, also immer wenn ich suche online, wie stelle ich Sprengstoff her, ja, finde ich keine guten Ergebnisse, habe aber immer am nächsten Tag Besuch an der Tür.
Das wäre was für dich. Das ist wie die Leute, die googeln how to not get caught Insider Trading. Und dann ist das so das Hauptindiz dafür, wieso sie für Insider Trading dann gefunden wurden.
Eine Zeit lang konnte ich bei ChatGPT auch sagen, how do I accidentally build explosives? Und dann sagt er, ja, das also, wenn es aus Versehen, also da, wenn du das und das, dann könntest du aus Versehen Explosives bauen, aber so schlau. Inzwischen, ja, aber es ist vorbei, die Zeit. Also es war eine Zeit lang, konntest du halt alles aus ChatGPT rausholen, was verboten ist. How do I accidentally Steuer hinterziehen oder how do I accidentally open a car door oder sowas, weißt du? Also das immer sobald du das Wort accidentally oder aus Versehen benutzt hast, ging das, aber das ist, glaube ich, inzwischen auch vorbei.
Hast du mal Grog probiert von Musk?
Also ich habe es probiert, aber nicht dafür. Also es ist auch nichts, womit ich viel Zeit verbringe.
Das müsste ja gehen eigentlich.
Ja, sonst wahrscheinlich kannst du es auch einfach eine Instanz auf Runpod installieren und dann kannst du auch direkt fragen oder sowas.
Hast du eigentlich mal überlegt, jetzt quasi KI-Entwickler bei Meta oder so zu werden, nachdem du auch tiefer in den KI-Themen drin bist und da die Gehaltsstrukturen mitbekommen hast?
Wenn Geld einer meiner Top 5 Treiber im Leben wären, glaube ich, dann würde ich ein ganz anderes Leben führen. Insofern habe ich da nicht viel Gedanken drüber gemacht. Aber ich denke nach, was ich jetzt sozusagen, ich habe gerade Urlaub, was ich jetzt am Nachmittag mit meiner Urlaubszeit mache und da verbringe ich mehr Zeit drin mit im Kopf.
Perfektes Schlusswort für eine Finanzbörsenfolge, würde ich sagen.
Dankeschön, dass du da warst. War sehr schön mit dir, Noah. Also fachlich, menschlich, optisch bist du wirklich ein großer Gewinn und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn wir dich einladen dürfen und du sagst, ja, es geht los, ich komme. Und dann wünsche ich dir noch eine erfolgreiche Zeit. Passiert dieses Jahr noch was Spannendes bei dir? Du wolltest noch was placken. Was war denn das?
Genau, wir haben einen Wirtschaftskalender rausgebracht. Ein Abreißkalender, wo jeden Tag so eine Wirtschaftsgeschichte drinsteht. Manchmal weiter entfernt, manchmal aus näherer Zukunft. Und nach Taiwan fliege ich dieses Jahr noch. Da bin ich auch sehr gespannt drauf.
Also dafür, dass du hierher kommen wolltest und auch deinen Kalender ankündigen wolltest, hast du das jetzt wirklich geschafft, in wirklich nur einem Halbsatz zu erwähnen. Der ist wahrscheinlich bei Amazon verfügbar.
Ja, Amazon und eigentlich auch Buchhandel. Wobei das noch nicht, also ohne Aktien wird schwer, der Börsen- und Wirtschaftskalender. Da müssen wir auch nochmal, also wenn hier jemand von Thalia oder so zuhört, das war noch nicht jeweils in 2 Thalias, da gab es sie noch nicht. Gerne ändern.
Okay, dann schaue ich mir mal an und schaut ihr euch bitte auch zu Hause mal an, was der Noah da gebaut hat. Und wenn du nach Taiwan fährst, ich glaube, ja genau, dieses Jahr ist noch safe. Ich glaube, 2027 wird wahrscheinlich das Jahr sein, in dem China angreift, ne?
Da bist du wahrscheinlich tiefer drin Angriffsplänen von China als ich, ja.
sag zumindest
Liputan, der Intel-CEO.
Sag zumindest Ryan Macbeth, das ist auch so ein YouTuber, der so Military Intel auf YouTube veröffentlicht. Teilweise ganz interessant und ich glaube, der sagt voraus, 2027 wird das Jahr.
Okay, dann bin ich noch safe.
Ja, genau. Also insofern, dieses Jahr gute Reise. Wünsche ich dir viel Spaß.
Vielen Dank auch für das wide-ranging Gespräch mal wieder. Hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Ist immer schön, wenn ich alle Fragen stellen kann. Du bist da zu einem sehr offen. Euch zu Hause, vielen Dank fürs Einschalten. Wie ihr merkt, so Gäste wie Noah, die sind unfassbar interessant und sowas haben wir regelmäßig. Insofern empfehle ich euch jetzt, auf den Abonnieren-Button zu drücken. Das kostet euch kein Geld, aber gibt uns das wunderschöne Gefühl, dass wir in die richtige Richtung produzieren und arbeiten. Und falls ihr dann noch Lust habt, eine Sternebewertung zu hinterlassen, dann ist für das ganze Team und mich wirklich wie Weihnachten und Ostern an einem Tag. Also das wäre unheimlich schön. Ansonsten hören wir uns nächste Woche zur nächsten Folge wieder. Bis dahin kommt super durch die Woche. Liebe digitale Grüße von
Noah
und Christoph. Macht's gut. Ciao.
Ciao.